Wie würdest du Nachfolge definieren? Heißt echte Nachfolge für dich, dass jemand perfekt ist, dass er keinen Fehler hat, dass er alle Gebote hält? Oder heißt es, dass ich immer einen Rat habe, dass ich zu jeder Situation den perfekten Bibelvers zitieren kann? Oder ist ein echter Nachfolger jemand, der Nächstenliebe lebt und für andere Menschen da ist? Ich denke, wir alle würden den Fokus wahrscheinlich ein bisschen anders ansetzen. Und doch haben wir irgendwo so ein Verständnis, was echte Nachfolge ausmacht. Und in dieser kleinen Serie von heute und nächsten Sonntag tauchen wir in das Markus-Evangelium Kapitel 10 ein und wollen uns gemeinsam anschauen, was Jesus zu diesem Thema gesagt hat. Denn in Markus 17 wurde Jesus mit dieser Frage konfrontiert, was ein echter Nachfolger tun muss. Gemeinsam lesen wir diese Stelle aus Markus 10, die Verse 17 bis 22. Und als er, also Jesus, hinausging auf dem Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Das Evangelium ist die Rede von einem Jüngling. Markus selbst spricht hier einfach von einem Mann. Da kommt also jemand zu Jesus und fragt: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Oder anders gefragt: Was muss ich tun, um ein echter Nachfolger zu sein? Und bevor Jesus ihm eine Antwort auf diese Frage gibt, weist er ihn zurecht und sagt: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Hoppla. Das ist ja mal ein spezieller Gesprächseinstieg. Ich habe mich gefragt, weshalb Jesus das zu diesem Mann gesagt hat. Was will er ihm damit sagen? Wieso wählt er einen solchen speziellen Gesprächseinstieg? Ich bin überzeugt, dass Jesus nicht die Ernsthaftigkeit des Anliegens, das dieser Mann hatte, in Frage stellen wollte. Aber ich glaube, er wollte ihn auch ein bisschen wachrütteln und ihm aufzeigen, wie verkehrt er eigentlich denkt. Denn dieser Mann war sehr stark in seinem menschlichen Denken gefangen. Er war völlig mit sich selbst beschäftigt, dachte nur an sich und was er kann. Heute würden wir vielleicht sagen, er war ein bisschen egozentrisch. Weil wir sehen das an seiner Fragestellung. Er fragt: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Oder: Was muss ich tun, damit ich ein echter Nachfolger bin? Er will sein eigener Retter sein. Und Jesus macht diesem Mann deutlich, dass nur jemand gut ist, nämlich Gott selbst. Der junge Mann ist total von sich überzogen und wahrscheinlich auch etwas überheblich. Und so muss Jesus die Sache oder die Ordnung wiederherstellen und fordert ihn auf, eigentlich von sich selbst weg und hin auf Jesus zu blicken. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie jemand, der eine Brille trägt und die sich mit der Zeit verschmutzt. Irgendwann ist die so schmutzig, dass man den Durchblick nicht mehr hat. Und dann nimmt man das Umfeld gar nicht mehr wahr, sondern ist völlig bei sich selbst. Und wahrscheinlich ging es diesem Mann ein bisschen so. Aber Jesus nimmt ihm diese Brille ab, reinigt sie und richtet diese Brille wieder, damit er den Durchblick hat. Er sagt ihm, schau von dir weg und blick hin auf Gott. Denn gerade in dieser Frage, was macht ein echter Nachfolger aus, sind wir doch sofort in der Gefahr, dass wir nur auf das blicken, was wir getan haben, was wir geleistet haben. Doch Jesus sagt als erstes zu uns, schau weg von deinen Taten und richte den Blick auf das, was ich getan habe. Richte den Blick auf das, was Jesus getan hat. Denn Gott allein ist gut. Anschließend ging Jesus auf die eigentliche Frage des Mannes ein und sagt, wenn du auf diesen Gott blickst, dann schau auf das, was dieser gute Gott gesagt hat. Sieh dir seine Ordnungen an, die er uns gegeben hat, und halte seine Gebote. Denn in seinen Geboten hat er den Menschen seinen Willen offenbart. Gott hat uns diese Ordnung gegeben, wie wir leben sollen, nicht einfach, weil er gerne Regeln hat und dann wie ein Polizist kontrollieren kann, ob wir diese Regeln auch einhalten, sondern weil er will, dass er in unserem Leben Raum hat und dass wir ein gelingendes Leben gestalten können, das schlussendlich zu unserem Besten dient. Gebote sind so wie die Leitplanken für unser Leben, damit wir als Nachfolger auf dem Weg zum ewigen Leben laufen können. Deshalb hat er uns die Gebote gegeben, damit wir ein Leben führen können, das ihn ehrt. Paulus sagt in Römer 13, Vers 8 bis 10, das Ziel der Gebote ist, dass sie uns lehren, dass wir einander lieben. Denn wenn wir lieben, erfüllen wir die 10 Gebote. Und Jesus sagt zu diesem Mann, du kennst die 10 Gebote. Er lässt sich von diesem Hinweis nicht wirklich beeindrucken und sagt, das habe ich alles schon von Jugend an getan. Was denkst du eigentlich? Ich bin doch kein Anfänger. Gebote halten, das kann ich schon. Vielleicht geht es dir wie mir. Ich habe mich nämlich gefragt, jetzt hat vorhin Jesus gesagt, er soll nicht auf sich blicken und hin auf Gott. Und als nächstes bringt er die 10 Gebote ins Spiel und sagt, halte diese Gebote. Widerspricht sich das nicht irgendwie? Zuerst sollen wir von uns wegblicken und dann trotzdem wieder selbst diese Gebote einhalten. Ich glaube nicht, dass sich das widerspricht, denn hier kommt der dritte Aspekt ins Spiel, den Jesus in seiner Antwort erwähnt. Jesus sieht nämlich den Mann an und gewinnt ihn lieb und sagt dann zu ihm, geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen und folge mir nach. Plötzlich geht es in diesem Gespräch um Nachfolge. Denn ich glaube, die Frage der Nachfolge ist immer eine Frage der Beziehung. Jesus zeigt diesem Mann auf, Nachfolge heißt, dass wir Gott zu unserer Nummer eins in unserem Leben machen und dass uns Nachfolge etwas kostet. Nachfolge hat ihren Preis. Im Falle dieses Mannes war der Preis den Reichtum. Sein Reichtum wurde zu seinem Prüfstein, wie es um seine Beziehung zu Gott steht. An dieser Frage entscheidet sich, ob der junge Mann bereit ist, aus seinem Leben, wo alles nur um ihn ging, hinauszutreten und ein neues zu beginnen. Es war die Frage an ihn, ob er bereit ist, sein letztes Hemd Jesus zu geben. Wir wissen, dass in dieser Geschichte dieser Mann traurig fortging, weil der Preis für ihn zu hoch war. Er war getroffen von dem, was Jesus gefordert hat, und ging weg. Wie sieht es bei uns persönlich aus? Sind wir bereit, für Jesus unser letztes Hemd zu geben? Jesus will die Nummer eins in unserem Leben sein. Und wie ich gesagt habe, kostet uns Nachfolge etwas. Alle von uns. Es kostet uns nämlich das, was sonst auf diesem Platz sitzen würde, wenn nicht Jesus dort sitzt. Vielleicht ist es Geld, vielleicht ist es Macht, vielleicht ist es aber einfach auch Bequemlichkeit oder ganz etwas anderes. Ich glaube, wir alle haben dieses eine Ding, das den Platz von Jesus streitig machen will. Was macht echte Nachfolge aus? Das war so die Ursprungsfrage. Welche dieser drei Aspekte, die Jesus dem Mann genannt hat, ist jetzt eigentlich die Antwort auf das? Ist ein echter Nachfolger jemand, der von sich weg und auf Jesus blickt? Oder jemand, der alle Gebote hält? Oder doch der, der auch sein letztes Hemd für Jesus gibt? Für mich persönlich ist es weder das eine noch das andere, sondern eine Kombination aus diesen drei Antworten. Ich finde, dass sich diese drei Antworten ergänzen. Ohne die Beziehung zu Gott bleibt unser Blick bei uns selbst und dann wird das Einhalten der Gebote wieder ein Selbstakt, weil ich dann wieder auf das schaue, was ich leisten kann. Ich glaube, in unserem Glaube ist die Beziehung das entscheidende Element, das einen Unterschied bewirkt. Es ist die Beziehungsfrage, die in unserem Glauben so zentral ist. Und meiner Meinung nach ist die Antwort, was eine echte Nachfolge ausmacht, in etwa folgende. Nämlich ein echter Nachfolger hat eine Beziehung zu diesem Gott. Und durch diese Beziehung weiß er sich von Gott geliebt und das wiederum bewirkt, dass er auch alles Gott hingeben will. Aber diese Antwort stellt auch ein gewisses Risiko dar, weil alles Gott hinzugeben bedeutet alles. Oder das letzte Hemd ist das letzte Hemd. Und so ist, glaube ich, die Frage, die wir uns persönlich stellen müssen, welches ist mein Wunderpunkt? Wo kostet mich meine Nachfolge etwas? Heißt es für mich persönlich, dass ich in meiner Nachfolge weniger auf mich selbst und mehr auf Jesus blicken sollte? Oder heißt es, dass ich mit etwas aufhören sollte, wo ich weiß, dass das nicht Gottes Plan für mich entspricht? Der junge Mann merkt oder realisiert, nein, dieser Preis, meinen Besitz loslassen, dieser Preis ist zu hoch für mich. Und er geht traurig von Jesus weg. Und ich finde es eine der traurigsten Stellen in den Evangelien, weil er kommt, ein junger Mann, zu Jesus mit einem echten Anliegen und sagt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und als er den Weg dorthin aufgezeigt bekommt, geht er traurig davon. Aber ich denke, es ist auch eine bittere Realität, die wir wahrscheinlich auch schon erlebt haben, bei Familienmitgliedern, bei Freunden, bei Bekannten, dass sie vielleicht gekommen sind und uns gefragt haben, was muss ich tun? Und als wir ihnen das Evangelium erklärt haben, haben sie gesagt, nein, dieser Preis ist mir zu hoch. Und ich denke, wenn man das alles so hört, dann kann einem Nachfolge schon sehr schwer vorkommen. Als wäre es so eine Last, die wir zu tragen haben. Man hört nämlich oft nur die Kosten und fragt sich dann vielleicht, ja, wo bleibt denn da der Gewinn? Diese Rechnung geht doch irgendwie nicht auf. Ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass wir oder dass echte Nachfolge nicht nur Kosten für uns hat, sondern dass es in Wahrheit ein Sechser im Lotto ist. Denn die Bibel sagt uns, unser Herz sehnt sich nach dem, was ewig ist. Gott hat diese Sehnsucht in uns hineingelegt und nur in der Beziehung zu ihm kann diese Sehnsucht gestillt werden. Und ich wünsche mir, dass wir Christen sind, die weg von uns und hin zu Jesus blicken. Christen, die sich in das Wort vertiefen und so den Willen Gottes erkennen. Christen, die all in gehen, die alles auf Jesus setzen, die das letzte Hemd für ihn geben. Und ich bin mir auch überzeugt, dass das nicht immer einfach sein wird, dass es uns eben etwas kostet. Aber ich bin überzeugt, dass es sich lohnen wird. Denn diese Sehnsucht in unserem Herzen und dieses Verlangen in uns kann nur Jesus Christus in uns stillen. Amen.